Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Winkelheide. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Schwere Arbeitsunfälle sind zum Glück seltener geworden. Maschinen sind sicherer in der Handhabung und es gibt ausgeklügelte Sicherheitsvorschriften. Ein bisschen anders ist das im Freizeitbereich. Wenn ungeübte Heimwerker zur Bandsäge oder zur Bohrmaschine greifen, dann kann schnell was passieren. Besonders gefährdet sind dann eben auch die Hände. Auch kleine Verletzungen an der Hand sind alles andere als banal. Handchirurgie, das ist unser Schwerpunktthema heute. Es soll um Verletzungen gehen, aber auch um Entzündungen an der Hand und um eingeklemmte Nerven. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie anrufen. Die Nummer unseres Hörertelefons ist die 00800 44 64 44 64. Für alle Ihre Fragen unsere Telefonnummer, für Sie kostenfrei 00800 44 64 44 64. Sie können uns auch schreiben an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Aber denken Sie bitte daran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Gleich stelle ich Ihnen unseren Studiogast vor, der Ihre Fragen zum Hauptthema Handchirurgie beantworten wird. Vorher noch ein Überblick über die weiteren Themen der Sprechstunde. Um 10.35 Uhr die aktuellen Informationen aus der Medizin. Wir haben drei Themen für Sie vorbereitet. Diabetes, besondere Formen der Zuckerkrankheit werden häufig verkannt. E-Mountainbikes, gefährliche Stürze bei der Abfahrt. Und Harnsteine, neue Leitlinien zur Diagnose und Behandlung, also zur Frage, wie geht man um mit Harnsteinen. Nach den 11 Uhr Nachrichten schlagen wir das Radiolexikon Gesundheit auf. Unser Eintrag heute: Wetterfühligkeit, ein umstrittenes Phänomen. Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unseren heutigen Studiogast vorstellen. Professor Peter Mailänder leitet die Klinik für plastische Chirurgie und Handchirurgie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck. Schönen guten Tag, Herr Professor Mailänder. Schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen.
Die Hand ist das, womit wir ja die Welt begreifen. Das heißt, das, was den Menschen zu Menschen macht, so ein bisschen, neben dem Gehirn vielleicht?
Ja, die Hand unterscheidet uns von allen anderen Lebewesen auf der Erde, weil wir eine einzigartige Fähigkeit besitzen. Wir können mit dem Daumen sozusagen den anderen Fingern gegenübertreten. Wir nennen das Opponieren. Wir können sozusagen den Daumen benutzen als Werkzeug und unterscheiden uns dadurch, indem wir Bewegungen ausführen können, die kein anderes Lebewesen kann. Das hat auch die Evolution sozusagen zugunsten des Menschen beeinflusst.
Nun, unsere Hand ist oft sehr neugierig und greift auch Dinge an, die man manchmal vielleicht nicht begreifen sollte. Das heißt, ist die Hand besonders verletzungsempfindlich und auch verletzungsgefährdet?
Ja, sie ist exponiert und das drückt sich darin aus, dass ein Drittel aller Verletzungen, die uns passieren, die Hand betreffen.
Ein Drittel?
Ein Drittel.
Das ist viel.
Ja.
Was sind denn typische Verletzungen?
Typische Verletzungen?
Immer um Schnittverletzungen?
Ja, die Klassiker sind halt die Schnittverletzungen mit scharfen Instrumenten, dass man sich da im Haushalt oder bei der Arbeit schneidet. Das sind häufige Verletzungen. Die sind auch nicht alle schlimm, diese Verletzungen. Viele sind zunächst mal einfache Verletzungen ohne funktionelle Strukturen. Aber auch aus einer einfachen Verletzung kann, so wie Sie es gesagt haben, durch eine Infektion eine ganz schlimme Verletzung entstehen. Also man sollte auch einfache Verletzungen ernst nehmen, desinfizieren, entsprechend behandeln.
Normalerweise würde man das ja wirklich sauber machen und dann Pflaster drauf und dann ist gut. Dann kann man auf die Kräfte der Natur hoffen, dass alles gut verheilt. Aber was sind Warnzeichen, wenn eine Verletzung nicht gut verheilt ist? Das dann, merkt man das dann? Also entzündet sich das dann?
Man merkt eben die Entzündung. Also der Klassiker ist die einfache Schnittverletzung und sie heilt eben nicht ab mit dem Pflaster, sondern der Finger wird rot, er pocht, man kann nicht mehr schlafen. Dann ist höchste Eisenbahn, dann sollte man schon den Arzt aufsuchen. Und was eben auch ein weiterer Klassiker ist, ist der Tierbiss. Kommt sehr häufig vor, sowohl Katze als auch Hund und auch seltenere Tiere. Und diese Verletzungen sind deswegen gefährlich, weil an den Zähnen dieser Tiere eher Bakterien sind, die durch den Biss selber, besonders bei der Katze, in große Tiefe gelangen können.
In große Tiefe heißt, da können die sich dann wunderbar vermehren, wenn man nichts macht. und dann auch ganz ernsthafte Infektionen auslösen.
Ja, das ist durch die besondere Anatomie der Hand, ist es so, dass eine Tiefe von einem halben Zentimeter schon sehr tief ist. Das stellen sich die Hand wie so ein Autobahnkreuz vor, wo noch eine S-Bahn und ein ICE durchfährt. Hier sind ganz viele Leitungsbahnen in ganz kleinem Raum und die können natürlich einmal verletzt werden. Und an der Hand haben sie sozusagen bei Schwellungen haben sie keinen Raum, wo die Hand nachgeben kann. Die hat ein besonderes System der Fettkompartimente, wo Druck entsteht. Und dieser Druck, der macht diesen Schaden an der Hand, wenn eine Infektion kommt. Der muss entlastet werden bei den schweren Infektionen.
Das heißt, beim Katzenbiss lieber zum Arzt?
Lieber zum Arzt und nachgucken lassen und auch nicht zu lange warten.
Und nicht zu irgendeinem Arzt, sondern direkt zum Handchirurgen?
Na, erstmal würde ich zu meinem normalen Hausarzt gehen oder Hausärztin und dann sollte die oder der schon den Blick dafür haben, wenn das gerötet ist und entsprechend gefährlich aussieht, dass man dann aber schnell zu jemandem überweist, der es gelernt hat.
Ähnliches Problem, also nicht ganz so fein wie bei Katzenbissen, aber sind ja Stürze, wenn man dann irgendwie ein Glas in der Hand hat, man stürzt in das Glas rein. Da kann es ja dann auch zu sehr tiefen Verletzungen kommen. Auch da lieber direkt mal nachgucken lassen.
Ja, der Klassiker ist die Schnittverletzung mit einem nicht großen Gegenstand, also eine kleine Wunde, aber tiefes eindringendes Stück Glas in die Hand. Und dann können Sie in der Tiefe eine Verletzung eines Nerven, einer Sehne haben, die Sie übersehen können. Von außen denkt man, auch kleiner Schnitt, das heilt ja auch zu. Aber die Sehne und der Nerv, die heilen eben nicht von alleine.
Das heißt, da wäre es schon sinnvoll, das reparieren zu lassen?
Da sollte man auf jeden Fall schnell zu jemand gehen, der es reparieren kann, weil die besten Ergebnisse sind die bei Schnittverletzungen, wenn sofort alles wieder repariert wird, genäht wird, was durchtrennt ist. Also nicht lange warten.
Bei Nerven merkt man das ja manchmal auch, dann gibt es Taubheitsgefühl oder die Finger lassen sich nicht mehr richtig ansteuern, also bewegen.
Ja, einmal, wenn es an den Fingern zu Nervenverletzungen kommt, ist in der Regel der Finger taub. Also das merkt man auch nicht immer direkt, aber dann sollte man sofort zum Arzt gehen. Und wenn ein Nerv weiter am Unterarm oder am Handgelenk verletzt wird, dann können auch Lähmungen entstehen und die sind natürlich dann besonders schlimm auf Dauer.
Lassen sich verletzte Nerven eigentlich wieder zusammenflicken? Also das ist ja eigentlich sehr empfindliches Gewebe.
Ja, ist komplett andere Technik als bei allen anderen Nähten, die wir machen in der Chirurgie. Also wenn Sie Haut nähen oder Sehnen nähen, ist das eine ganz andere Technik als bei der Nervennaht. Der Nerv, den müssen Sie sich vorstellen, so wie ein Kabel, was mehrere Adern hat. Und die müssen Sie einzeln die entsprechenden Farben wieder aneinander nähen. Und dazu müssen Sie ganz feines Nahtmaterial benutzen. Und Sie müssen immer eine optische Vergrößerung haben, meistens am besten ein Mikroskop oder eine gute Lupenbrille. Sonst können Sie diese Nähte gar nicht durchführen. Sonst machen Sie beim Nähen weiteren Schaden.
Aber selbst wenn alle Nervenadern sozusagen wieder richtig zusammengenäht sind, heißt das ja nicht automatisch, dass das Gefühl wieder da ist sofort.
Nein, das ist ganz und gar anders als bei allen anderen Verletzungen. Sie müssen sich das vorstellen, Sie trennen einem riesen Polypen, dem trennen Sie den Tentakel ab und dann muss der Nerv wieder sozusagen von der Stelle, wo es durchtrennt ist, beim Motorradfahrer am Schlüsselbein sind das also durchaus mal 1 Meter, 1000 Millimeter. Und er wächst 1 Millimeter pro Tag nach. Das heißt, Sie haben schon 2-3 Jahre, bis Sie überhaupt wieder Gefühl in der Hand haben könnten. Also Sie brauchen, nach der Nervennaht funktioniert er nicht, sondern er wächst 1 Millimeter pro Tag von der Durchtrennungsstelle sozusagen in Richtung Fingerspitzen.
Aber warum muss dann genäht werden? Also damit der Nerv den richtigen Weg findet?
Genau. Er muss sozusagen, wir nennen das auch nicht nähen, wir nennen das koaptieren. Das heißt, man legt sie einfach aneinander und sichert sie mit der Naht. Und dadurch haben sie die Möglichkeit, wieder durchzuwachsen. Aber sie müssen sozusagen von der Stelle der Durchtrennung an durchwachsen. Und dann messen sie mit dem Lineal einfach, wie viele Millimeter sind es bis zum Fingerspitzen. Und da können sie dem Patienten auch sagen, wie lange er warten muss.
Und wenn es nicht vernünftig genäht würde, dann hätte der Nerv auch keine Chance, richtig nachzuwachsen.
Nein, dann
also er würde dann blockiert von, was sich
es bildet sich eine
Narbengewebe.
Die Narbe bildet sich und das Neurom an der Stelle, wo praktisch der Nerv durchtrennt ist und nicht das andere Ende wiederfindet, bildet sich ein Neurom. Das ist eine kleine Schwellung, die schmerzhaft ist und an der Stelle wächst er nicht weiter.
Was ist eigentlich der Unterschied? Wir hatten jetzt, wenn Nerven sozusagen durchtrennt werden und wie man sie wieder gut flicken kann, aber nicht immer ist ein Nerv ja durchtrennt, sondern manchmal einfach nur gequetscht durch eine Schwellung zum Beispiel.
Ja, ist eingeklemmt.
Wie äußert sich das dann anders?
Das äußert sich eigentlich genauso wie eine Lähmung, nur häufig ist diese Lähmung schleichend und nicht vollständig. Bei einer Durchtrennung durch einen Schnitt haben Sie eine komplette Lähmung auf einen Schlag. Außer Sie haben nur einen Teil durchtrennten Nerven. Da haben Sie genau dieselben Symptome wie bei einer Einklemmung. Die klassische Einklemmung ist sozusagen, das Gefühl ist weg. Man kann nicht mehr schlafen. Man hat Schmerzen in der Hand und im Arm. Das ist der Klassiker bei der Nerveneinklemmung.
Gibt es Stellen, wo das besonders häufig passiert? Ich meine, bei der Hand liegen ja eh alle Strukturen furchtbar eng beieinander.
Am häufigsten passiert es im Karpaltunnel. Da ist der Mittelnerv eingeklemmt und da sind die ersten drei Finger, Daumen, Zeigefinger und.
Karpaltunnel ist sozusagen am Unterarm die erste Strecke.
Das ist sozusagen die erste Strecke zu den ersten drei Fingern, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, die werden dann taub. Man hat Schmerzen, die bis in den Arm ziehen und im Endstadium hat man auch eine Lähmung des Daumens, dass der nicht mehr richtig opponiert werden kann.
Karpaltunnelsyndrom, das ist früher häufig bei Menschen passiert, die viel gestrickt haben. Passiert das häufig vor allen Dingen heute bei Menschen, die viel am Computer arbeiten und viel Mausklicken?
Zum Teil auch. Aber es ist auch anlagebedingt, bekommen es Menschen, die nicht am Computer arbeiten, nicht stricken. Also es gibt eine anlagebedingte Enge an dieser Stelle, hat unser Körper nun mal. Und zum anderen gibt es Menschen, die beim Arbeiten eine Sehnenscheidenentzündung entwickeln. Und die Sehnenscheiden schwellen dann an in diesem Karpaltunnel und der Nerv hat dann weniger Platz. Und jedes Mal, wenn man arbeitet, wird der Nerv eingeklemmt.
Was macht man dann? Ruhig stellen.
Und dann ist die erste Maßnahme ist ruhigstellen, dann gibt es abschwellende Medikamente, dann gibt es Menschen, die auch Cortisonspritzen empfehlen. Aber wenn das
würden Sie das empfehlen?
Also ich selber würde es nicht empfehlen, aber ich weiß, dass es eben Usus ist, es zu machen. Und es gibt auch sicher Patienten, die man nicht operieren kann, wobei das beim Karpaltunnel ja selten ist, wenn man es in örtlicher Betäubung machen kann. Wenn der Nerv wirklich eingeklemmt ist, dann hilft eigentlich nur die Operation.
Und was machen Sie dann? Sehne putzen? Kleiner machen.
Dann spaltet man als erstes mal das Band, was sozusagen diesen Karpaltunnel nach der Beugeseite der Hand begrenzt. Dann kriegt er schon mal, alle Strukturen kriegen Luft. Und wenn man dann sieht bei der Operation, dass dort eine Sehnenscheidenentzündung vorliegt, dann kann man die Sehnenscheiden putzen und dann ist wieder mehr Platz.
Unsere Hand kann ja erstaunliche Dinge tun, aber auch unsere Hand altert und das heißt, sie wird auch anfälliger für Entzündungen, auch gerade in den Gelenken. Gibt es da auch Regionen in der Hand, die besonders schnell, besonders häufig betroffen sind?
Ja, man muss ganz klar sagen, die Evolution war zu schnell. Unser Daumen, der uns sozusagen vom Primaten unterscheidet, der ist ein Scharniergelenk im Daumensattelgelenk. Und dieses Scharniergelenk wird durch die Oppositionsbewegung zum Kugelgelenk und dafür ist es nicht konstruiert. Und deswegen haben wir häufig die Abnutzung im Daumensattelgelenk. Das ist die häufigste Arthrose, die uns betrifft mit zunehmendem Lebensalter. Auch Menschen, die nicht professionell mit der Hand arbeiten. Und das ist eben dort dann die Abnutzung dieses Daumensattelgelenkes.
Und das ist eine Frage des Alters?
Das ist auch eine Frage des Alters und auch eine Frage der Beanspruchung.
Was macht man denn dann, wenn da eine Arthrose drin ist?
Dann
also weil den Daumen kann man ja nicht schonen.
Nein, man kann ihn schlecht schonen. Und gerade wenn es bei der Arbeit schmerzt, ist es natürlich für die Patienten sehr, sehr schwierig, damit ihre normalen Tätigkeiten zu machen. Da würde man erstmal anfangen mit Physiotherapie, mit Entspannungsübungen, mit speziellen Schienen, die das Daumensattelgelenk entlasten, sozusagen bei jeder Bewegung dehnen. Man kann aber auch Medikamente geben, die entzündungshemmend sind. Auch diese Spritzen werden in diese Gelenke verabreicht. Und wenn das alles nichts hilft und der Mensch nicht zurechtkommt, dann kann man auch diese Arthrose operieren. In der Regel, indem man den betroffenen Knochen, das große Vieleckbein, entfernt. Man kann aber heute auch schon Prothesen auch da einsetzen.
Wie das funktioniert, hat sich meine Kollegin Renate Rutter angesehen. Sie hat eine Patientin begleitet.
Ich kann fast keine Lappen mehr ausbringen. Das Zusammendrücken, den Daumen und den Zeigefinger, es schmerzt. Ja, Flaschen öffnen, Sachen packen, das alles schmerzt halt. An der rechten Hand habe ich die Schmerzen.
Mittwochvormittag, Klinikum Köln-Meerheim. Petra M. wird gleich an der rechten Hand operiert.
Heute operieren wir Frau M., ist eine Patientin Anfang 60 mit einer Verschleißerkrankung am Daumensattelgelenk, einer sogenannten Ritzarthrose. Und dementsprechend führen wir heute eine Entfernung eines Handwurzelknochens durch, des sogenannten Osttrapeziums oder auf Deutsch dem großen Vieleckbein. Und durch die Entfernung des Knochens reibt dann nicht mehr Knochen auf Knochen, sodass dann nach einer bestimmten Erholungszeit wieder eine schmerzfreie Bewegung möglich ist.
Professor Paul Fuchs ist Chefarzt der Klinik für plastische und ästhetische Chirurgie am Klinikum Köln-Merheim.
In der Handchirurgie gibt es eigentlich immer zwei fast fixe Vorbedingungen. Das eine ist, dass wir in Blutleere operieren. Das heißt, der Patientin wird eine feste Blutdruckmanschette am Oberarm angelegt. Vorher wird der Arm ausgewickelt. Dann wird diese Manschette aufgeblasen mit Druckluft, sodass nicht immer Blut ins OP-Gebiet läuft und man dann in Ruhe die Strukturen darstellen kann.
Außerdem arbeiten die Operateure mit einer Lupenbrille, um beispielsweise empfindliche Nerven zu sehen und zu schonen.
Jetzt zu Beginn der OP erfolgt, wie natürlich immer, zunächst der Hautschnitt. Anschließend wird die Strecksehne des Daumens oder eine der Strecksehnen zur Seite gehalten, um dann runter auf das Daumensattelgelenk zu präparieren, also darauf zuzugehen. Dann wird das Daumensattelgelenk eröffnet und dieses Osttrapezium, also das große Vieleckbein, mit einem Meißel in der Regel erstmal in zwei Hälften geteilt, um es dann komplett zu entnehmen. Bei uns in der Klinik halten wir es immer so, bevor wir endgültig den Knochen dann mit dem Meißel zertrennen und entnehmen, wird einmal nochmal eine Röntgenkontrolle gemacht, um auch eindeutig zu identifizieren, nicht den falschen Knochen zu entnehmen. Was Sie jetzt gehört haben, war das Meißeln des Trapeziums, um es dann in zwei Teile zu teilen, was die anschließende Entfernung deutlich vereinfacht. Jetzt haben wir den Knochen komplett entfernt. Hierzu machen wir nochmal einen Abschlusskontrollröntgen, dass auch wirklich alles raus ist. Und zum Ende der OP wird dann noch eine Sehnenaufhängung gemacht, um ein Abrutschen des Daumens durch den fehlenden Knochen zu verhindern. Dann zum Abschluss wird diese Blutsperre, die ich anfangs erwähnt habe, aufgemacht, Blutstillung gemacht, Hautnaht gemacht und dann letztendlich eine Gipsschiene für mindestens 4, meistens 6 Wochen angelegt.
Eine Reportage von Renate Rutter war das. Die Operation einer Ritzarthrose am Daumensattelgelenk, ist das, damit würde man ja nicht sofort anfangen, man würde ja nicht sofort operieren, oder?
Auf keinen Fall. Man wird also immer bei den Arthrosepatienten erstmal eruieren, wie stark ist der Leidensdruck. Und wenn die zum ersten Mal sich beim Chirurgen vorstellen, dann muss man sehr vorsichtig sein, wenn man dann gleich das Messer zückt, würde ich also empfehlen, immer erstmal eine konservative Behandlung zu versuchen. Manche sprechen ja auch drauf an, Schienenruhigstellung, Antiphlogistika.
Antiphlogistika heißt?
In der Regel wird Ibuprofen verabreicht.
Also ein Schmerzmittel auch.
Ja, ein Schmerzmittel gegeben.
Was ein bisschen die Entzündung auch rausnimmt.
Richtig. Das sollte man immer auch aus taktischen Gründen gegenüber dem Patienten als erstes versuchen, das Ganze konservativ zu behandeln. Weil wenn man ihn später operiert, den Patienten, und man hat es nicht gemacht, hat die Empfehlung nicht gegeben und es gibt ja nach der Operation auch mal unangenehme Nebenwirkungen, dann würde der Patient sagen, ja, wenn Sie mir das vorher gesagt hätten. So kann man sagen, versuchen Sie es doch mal ohne Operation und wenn es schlimmer wird oder Sie nicht zurechtkommen, kommen Sie nochmal und dann kann man nochmal drüber sprechen. Sozusagen ist es ein Crescendo und man muss den Patienten sozusagen informieren, dass er auch sagen kann, jetzt möchte ich auf keinen Fall mehr ohne Operation.
Wie sieht das denn aus mit den anderen Gelenken? Ich meine, sobald eine Entzündung drin ist, tut jede Bewegung weh und das Problem ist, dass man langfristig eben auch Beweglichkeit verlieren kann.
Ne? Ja, einmal sind es die Schmerzen und zum anderen ist es die Bewegungseinschränkung.
Herr Mailänder, eine Frage ist von einem Hörer aus Mannheim. Er hatte mit 30 Jahren eine Schnittverletzung, die Nerven um das Narbengewebe herum sind gestört seitdem. Wäre es möglich, das zu verhindern, fragt er. Er ist jetzt 77.
Nein, das kann man in der Regel nicht mehr verhindern, außer er hat jetzt zusätzlich zu seiner Schnittverletzung, die er früher hatte, noch eine Nerveneinklemmung. Das kann ja sein, dass er im Alter zusätzlich zu der Verletzung und den Folgen der Verletzung ein Karpaltunnelsyndrom zum Beispiel entwickelt, wenn der Mittelnerv betroffen war. Und da würde es sich schon lohnen, nochmal einen Neurologen aufzusuchen, der eine Messung durchführt. Und dass
eine Messung heißt,
Nervenleitgeschwindigkeit misst.
Um zu gucken, ob die Impulse wirklich durchgehen.
Genau. Und dann kann man möglicherweise unterscheiden. Das ist ein bisschen schwierig. Man kann auch eine Ultraschalluntersuchung zusätzlich machen. Das wird heute empfohlen. Und dann kann man eventuell sehen, ob er sozusagen Läuse und Flöhe hat, dass er eine Verletzungsfolge hat und jetzt darauf noch einen Karpaltunnel. Dann könnte man ihm helfen. Sonst, wenn es nur die Vernarbung nach der alten Verletzung ist, würde man sagen, eher, das ist eben schicksalhaft so passiert.
Am Telefon Herr Linsenmann aus dem Kreis Tuttlingen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Bitte sehr.
Mein Orthopäde hat bei mir einen am linken Daumen einen Schnappfinger festgestellt. Und er hat mir jetzt dazu mal eine Orthese verordnet, um den Finger ruhig zu stellen. Und parallel dazu Laseranwendung, insgesamt mal 6 Stück. Aber da haben wir jetzt 3 gemacht. Also da ist noch keine gravierende Veränderung erfolgt.
Ja, das ist natürlich nicht verwunderlich, weil der Schnappfinger in der Regel ist ein mechanisches Problem. Sie haben eine Sehnscheinentzündung an der langen Daumenbeugesehne. Manchmal bildet sich dort ein kleines Knötchen. Jetzt stellen Sie sich vor, die Sehne, die muss in so einen Tunnel rein, wie der ICE durch einen Tunnel fährt. Und der ICE hat einen Schornstein, da würde er auch nicht mehr da durchkommen. Und so ist das mit Ihrer Beugesehne.
Jetzt müssen wir erstmal erklären, Ringwand. Was soll denn der Laser da machen?
Der Laser wird eingesetzt, weil der natürlich, dem werden entzündungshemmende Effekte zugeschrieben. Und wenn die Beugesehne entzündet ist und der ICE wird durch ein bisschen dünner, wenn die Entzündung weggeht, dann passt er wieder durch den Tunnel. Das ist aber eher, sagen wir mal, da hätten Sie Glück, wenn das bei Ihnen der Fall wäre. Es gibt ja auch spontane Besserungen bei Sehnscheinentzündungen. Man würde es erstmal ruhig stellen, aber in der Regel, wenn er schnappt, dann ist er eigentlich ein Fall für eine Operation, weil wenn er dauernd schnappt, dann rubbelt sich die Sehne auf, dann kriegen Sie eventuell einen Schaden an der Sehne. Das sollte man nicht zu lange bestehen lassen.
Aber das klingt, also Begeisterung klingt anders, was den Laser angeht.
Auf jeden Fall.
Das heißt, wenn jetzt die Laserbehandlung nicht den gewünschten Erfolg zeigt, dann meinen Sie, wäre es besser, man würde die Sache operativ angehen?
Ja, weil das Eingriff ist sehr klein, hat relativ geringe Risiken und eine sichere, relativ sichere Erfolgsaussicht und danach ist das Schnappen auch vorbei.
Dank an Herrn Linsenmann aus dem Kreis Tuttlingen und Dank auch für das wunderbare Glockenspiel im Hintergrund. Wir haben eine Frage von Gisela Jürgensen aus Eckernförde. Sie sagt, sie hatte eine Radiusfraktur, eine distale Radiusfraktur, eine Titanplatte eingesetzt bekommen. Und sie fragt sich, muss man die Platte irgendwann rausnehmen oder nicht?
Ist sehr umstritten, aber es ist so, man muss den Sitz der Platte genau nochmal kontrollieren im Röntgenbild. Also insbesondere das seitliche Röntgenbild, da sieht man, ob die Platte zum Beispiel ein bisschen übersteht. Wenn die Platte etwas übersteht, dann rubbeln sich daran die Beugesehnen ab und da kann es zu Sehnenrupturen kommen. Dann würde ich empfehlen, die Platte zu entfernen.
Herr Rensing aus Hannover fragt, wie sind die Erfolgsaussichten von Denervierungen, also wenn schmerzleitenden Nerven durchtrennt werden? Wo kommt sowas überhaupt zum Einsatz?
Es kommt klassisch am Handgelenk zum Einsatz. Es ist eine Methode, die nur die Schmerzfasern durchtrennt. Nicht ganz einfach zu operieren. Man lässt die Nerven für Gefühl und Bewegung intakt, die Sehnen intakt. Und man versucht nur die Nervenfasern zu durchtrennen, die Schmerzen leiten. Dazu muss man relativ viel am Handgelenk mobilisieren. Also die Operation ist nicht so einfach. Muss auch ein paar Schnitte mehr setzen. Aber es ist so, dass ein Teil der Patienten darauf anspricht, ein Teil der Patienten nicht gut oder gar nicht darauf anspricht. Mhm. Man kann es vorher testen durch eine Injektion eines örtlichen Betäubungsmittels, ist aber auch nicht sicher. Also ein nicht sicheres Behandlungsverfahren, was, wenn es klappt, aber eine Zeit lang Schmerzfreiheit bringt.
Aber gibt es Funktionseinschränkungen dadurch?
Wenn komplikationslos der postoperative Verlauf war, ist bis auf Narben, sind keine Nebenwirkungen.
Eine ganz spannende Frage kommt aus Berlin von Florian Herkommer. Er fragt nämlich, zählt der Daumen eigentlich zu den Fingern? Wie sehen Sie das, Professor Peter Mailänder?
Nein, wir haben 4 Finger und einen Daumen. Also das ist die klare Diktion.
Schon ein besonderer.
Der Daumen ist eben etwas Besonderes, ja, in jeder Beziehung.
Am Telefon Herr Frank aus der Nähe von Karlsruhe. Schönen guten Morgen.
Ja, hallo.
Bitteschön.
Ich habe, als ich das Rentenalter näherte, etwas bemerkt, dass ich meinen kleinen Finger an der linken Hand gar nicht mehr ganz strecken konnte. Dann habe ich Knoten unterhalb dieses Fingers bemerkt, also praktisch an der Wurzel des Fingers, so knotige Verhärtungen. Gut, irgendwann habe ich mich dann mal schlau gemacht und habe gelesen, dass es sich um das Dupuytren-Syndrom handelt. Und habe dann auch herausgefunden, dass das doch relativ viele, meistens ältere Männer betrifft. Das ist schon der erste Teil der Frage, ist das wirklich so geschlechtsspezifisch?
Ja, es ist viermal häufiger bei den Männern als bei den Frauen.
Aber man weiß natürlich nicht warum, wahrscheinlich ist es irgendwas Genetisches.
Ja, man weiß schon, dass es was Genetisches ist, weil es eigentlich nur dort vorkommt, wo mal Nordmänner oder Wikinger sozusagen hingereist sind. Und weil die ja sehr reisefreudig waren und sich überall auch vermehrt haben.
Ist es weit gekommen.
Ja, ist es weit gekommen, aber es gibt eben bestimmte Regionen in der Welt und auch Menschenrassen, bei denen es sozusagen nicht vorkommt. Also wir sind schon, okay, sie müssen irgendwo genetisch da Verbindung haben.
Das ist ja schon mal die erste Neuigkeit, das habe ich komischerweise auch nicht gelesen. Die Sache ist dann operiert worden, ist genäht worden in Heidelberg, recht gut verlaufen, alles örtliche Betäubung, war kein Problem und ist relativ schnell auch ausgeheilt. Aber ich habe das Gefühl, dass es doch langsam wieder Knoten gibt. Also irgendwelche Rezidive oder so.
Ja, das ist der Klassiker. Diese Erkrankung hat praktisch die unangenehme Eigenschaft, auch wenn man sie ordentlich operiert, dass sie wiederkommen kann. Das ist ganz einfach. Die Ursache für die Dupuytrensche Erkrankung ist die Wucherung von Bindegewebe in unserer Hand. Und dieses Bindegewebe, das gibt es an allen Stellen der Hand. Und wenn es an einer Stelle rausoperiert ist, kann es an einer anderen Stelle wieder wuchern. Und das ist also nicht Fehler des Arztes oder sie können auch gar nichts dafür und können auch nichts dagegen tun, dass es wiederkommt. Wenn es wieder eine Funktionsstörung machen sollte, kann man das auch noch ein zweites Mal operieren.
Mhm. Besten Dank an Herrn Frank aus der Nähe von Karlsruhe. Von Herrn Kraus kam direkt eine Frage dazu, zum Morbus Dupuytren. Er fragt nämlich, gibt es jenseits der Operation Behandlungsmöglichkeiten, also sozusagen nicht invasive?
Ja, in den letzten Jahren zunehmend. Und zwar sind die auch etwas invasiv. Sie erscheinen nur harmlos. Also die wichtigste ist die sogenannte Nadelfasziotomie. Das heißt, man nimmt sich nur den Strang vor, der die Bewegungseinschränkungen verursacht, lässt das pathologische, das kranke Gewebe in der Hand drin. Damit macht man natürlich keine großen Schnitte. Man macht mit einer Nadel in örtlicher Betäubung nur den Strang durch. Und der Patient kann bei bestimmten Formen der Erkrankung, aber wirklich nur bei bestimmten Formen der Erkrankung, es geht ja eigentlich nur ums Grundgelenk, nicht ums Mittel- und Endgelenk, kann er davon erheblich profitieren, bei relativ geringem Risiko und einem kleinen Eingriff, den man ambulant machen kann. Alternative ist die Injektion eines Enzyms, das heißt Kollagenase. Das löst sozusagen
das Kollagen
auf, hört sich aber besser an, als es ist, weil es nicht so ganz einfach ist, diese Kollagenase in dieses harte Gewebe reinzuspritzen. Und man kann, wenn man eine Sehne trifft, auch mal Pech haben und eine Sehne, die ist ja auch aus Kollagen, kann dann mal reißen. Also man muss auch diese minimalinvasiven Verfahren, da muss man gut aufklären, Patienten auf Eignung prüfen und dann halt dem Patienten das raten, was für ihn das Beste ist.
Am Telefon ist Herr Schamann aus der Nähe von Leipzig. Schönen guten Morgen.
Guten Tag. Ich habe an der rechten Hand seit mehreren Jahren eine gewisse Gefühllosigkeit in den Fingerspitzen. Besonders Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger. Und man braucht die Finger ja sehr oft. Und ich habe also da große Schwierigkeiten, dass ich eben nicht alles fühle. Es ist nicht vollkommen gefühllos, aber ich muss sehr stark drücken, und kann dann meistens bloß die linke Hand benutzen, wenn ja. ich irgendetwas fühlen will.
Das könnte also sich um eine Nerveneinklemmung handeln. Und in der Regel kann man das ganz gut diagnostisch abklären, indem Sie einen Neurologen aufsuchen. Der wird dann untersuchen, ob es sich um Nerveneinklemmung an der Bandscheibe, an der Halswirbelsäule handelt oder ob es um ein sogenanntes Karpaltunnelsyndrom geht, wo der Mittelnerv am Handgelenk eingeklemmt ist. Und da wäre das mit einem kleinen Eingriff, wäre das Handgelenk gut zu behandeln und Sie müssten sich nicht mehr quälen.
Also nachgucken lassen, Daumen drücken. Danke an Herrn Schamann aus der Nähe von Leipzig am Telefon. Doris Schollmann aus Hannover. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Bitte sehr.
Ja, es geht darum, schönen guten Morgen, Herr Professor Mailänder. Es geht darum, dass ich vor 10 Jahren eine Karpaltunnel-OP hatte. Und jetzt habe ich wieder Probleme mit den Fingergelenken, beziehungsweise ja, Taubheitsgefühl und etwas Schmerzen, vor allem nachts. Und habe mir im Moment geholfen durch eine Empfehlung von der Physiotherapeutin mit einer Orthese, sodass ich dann nachts ein bisschen Ruhe habe. Aber die Physiotherapeutin meinte, das könnte auch wieder gekommen sein, dieser Karpaltunnel.
Ja.
Und insofern, meine Frage wäre jetzt die, ist da damals was falsch gemacht worden oder hat das einen anderen Grund?
Ich glaube nicht, dass damals was falsch gemacht wurde, weil Sie 10 Jahre ja zurechtgekommen sind. Ja. Aber es ist so, man kann das wieder abklären diagnostisch, indem Sie einen Neurologen aufsuchen. Der würde dann die Nervenleitgeschwindigkeit bestimmen und eventuell eine Ultraschalluntersuchung machen. Und der kann dann feststellen, ob das nochmal eingeklemmt ist. Und dann würde das, so wie Sie schildern, eventuell Sinn machen, nochmal einen Chirurgen aufzusuchen und zu fragen, ob man das nochmal operiert. Also es kann wiederkommen.
Ein Karpaltunnel kann auch wiederkommen.
Ja, ist nicht sehr häufig. Es kann wiederkommen und man muss immer dann...
Aber man denkt ja, da ist dann geputzt und aufgeräumt
ja,
und
genau.
Ist Platz gemacht und also, das müsste doch reichen.
Ja, war früher auch so die gängige Lehrmeinung, aber man weiß heute zum Beispiel bei Patienten, die zum Beispiel Niereninsuffizienz haben oder eine Amyloidose, dass dort wieder Ablagerungen sich bilden können und mit zunehmender medizinischer Technik und Alterung unserer Bevölkerung kommt das halt auch wieder vor.
Mhm. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Schollmann aus Hannover. Am Telefon Wolfgang Simm aus Wittenberg. Schönen guten Morgen, Herr Simm.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, bitteschön.
Ach, ich hatte das schon gesagt. Ich spreche also nochmal.
Sie rufen ja bei uns beim Telefonteam an. Jetzt sind Sie auf Sendung.
Ah ja, also ich bin Klavierspieler und habe mit der rechten Hand in dem rechten Zeigefinger ein Problem. Der hat sich das Gelenk verdickt. Und auch taub geworden. Jetzt frage ich, ob es wohl gut wäre, das operieren zu lassen, weil ich Angst habe, dass dieser Zeigefinger womöglich sich nicht mehr biegen lässt.
Können Sie denn im Moment den Zeigefinger noch normal voll bewegen?
Ja.
Ja. Und das Gelenk ist verdickt und ist nur der Zeigefinger taub oder sind andere Finger auch taub?
Nein, nur der Zeigefinger. Ich bin früher mal im Karpaltunnel operiert worden, das ist alles in Ordnung, ist auch so geblieben. Aber hier ist eine Verdickung direkt am Gelenk und das ist auch taub.
Ist es auf der Beugeseite die Verdickung oder ist er auf der Streckseite?
Auf der linken Seite.
Ja.
Auf der Beugeseite, ja.
Ja. Und ist mal ein Röntgenbild von dem Finger gemacht worden?
Noch nicht.
Nee. Das sollten Sie als erstes mal wieder einen Hausarzt oder einen Orthopäden aufsuchen und sich untersuchen lassen, ein Röntgenbild machen lassen.
Also, dass man überhaupt mal guckt, was ist los?
Ja, und dass man den Gelenkstatus sieht von Ihrem Mittelgelenk. Möglicherweise haben Sie ein Überbein an dieser Stelle, das gibt es. Oder es gibt auch gutartige Tumoren an der Hand. Zum Glück haben wir an der Hand kaum bösartige Tumoren. Und es kann durchaus sein, dass der einen Nerven drückt und dass Sie dadurch Beschwerden haben. Also Sie sollten es auf jeden Fall mal untersuchen lassen. Auch eine Ultraschalluntersuchung würde nichts schaden, hat ja kaum Nebenwirkungen.
Ja, gut, schönen Dank.
Ja, ich danke Ihnen.
Ja, danke sehr.
Herzlichen Dank, Herr Simm, und Grüße nach Wittenberg und alles Gute für den Finger und fürs Klavierspielen. Sie haben, Herr Meilene, vorhin ein Stichwort genannt, Überbein. Wie entsteht sowas überhaupt oder wo passiert das? Kann das passieren?
Der Klassiker des Überbeins ist am Handgelenk, sowohl Beuge- als auch Streckseitig auf der Speichenseite. Da bilden sich aus dem Gelenk herauskommend Zysten, die sind mit Gelenkflüssigkeit gefüllt und sind sozusagen wie Vulkanmagma, die sich ausdehnt, bevor der Vulkan explodiert, beulen sich diese Gelenkinnenhäute vor. Und man weiß heute noch nicht genau, wo das Ganze herkommt. Eventuell ist der Druck im Gelenk etwas erhöht und dadurch bildet sich mehr Flüssigkeit. Man weiß nur, dass man sie nur symptomatisch behandeln kann. Das heißt, wenn sie sehr groß sind, dann muss man sie operieren, weil sie drücken dann auf die Nerven, auf die Sehnen und machen Schmerzen. Hm. Sie können aber wiederkommen.
Muss man denn operieren? Also wenn man keine Probleme machen,
man muss nicht, lassen? Oder? Man muss nicht operieren. Der Klassiker war früher, man hat die Bibel genommen, weil das das einzige Buch war, was man früher so im Dorf hatte. Und dann hat man mit der Bibel, die war ja sehr groß und schwer, hat man auf dieses Handgelenk, auf dieses Ganglion draufgeschlagen und dann ist es geplatzt. Und dann war es eine Zeit lang, war es weg. Sozusagen die Flüssigkeit ist ausgetreten.
Das ist aber keine schöner Eingriff.
Nein, aber es ist medizinhistorisch interessant und man hatte eben nur dieses Buch zu der Zeit.
Am Telefon Michael Lichte aus Aalen. Schönen guten Morgen, Herr Lichte.
Guten Morgen.
Bitte sehr.
Ich habe mir 2016 eine Radiusfraktur am rechten Handgelenk zugezogen, die dann auch mit einer Metallplatte fixiert wurde. Und nach dieser OP habe ich dann halt Schwierigkeiten beim Fassen, beim Greifen gehabt. Mir ist das Handgelenk oder die Hand eingeschlafen. Dann bin ich auch nochmal losgegangen, weil man mir gesagt hat, nach einem Jahr kann man dieses Metall wieder entfernen, dann würde das eventuell besser werden. Das habe ich dann auch machen lassen. In dem Zuge hat man den Karpaltunnel erweitert.
Ja, hat man ihn erweitert oder hat man ihn komplett eröffnet? Das ist die große Frage. Weil wenn er nur erweitert ist, kann es natürlich sein, dass das nicht ausreicht. Wenn er aber komplett eröffnet ist, dann ist diese Ursache scheidet dann eigentlich als Grund aus.
Dann ist er eröffnet worden.
Also ja, ja.
So. Und dann, aber meine Symptome in der Hand sind aber nach wie vor da. Das heißt, ich habe immer noch Kribbeln, mir schläft die Hand ein.
Ja.
Ich kann, mir fallen Dinge aus der Hand. Ich habe die Kraft nicht.
Also da muss man sagen, das spricht dafür, dass der Mittelnerv einen Schaden hat. Die Frage ist eben, ist er immer noch eingeklemmt oder ist als Folge der Operation der Nerv bei der Freilegung der Fraktur und der Einbringung der Platte, da werden ja auch an dem Nerven, muss ja auch operiert werden. Da kann es sein, dass Vernarbungen sich gebildet haben. Ich würde da auch differenzialdiagnostisch empfehlen, einen Neurologen aufzusuchen, der den Mittelnerven ausmisst, ob der an einer Stelle eine Einengung hat, eine Vernarbung oder eine Teilläsion und eine Ultraschalluntersuchung macht.
Das kann man, wie sieht man das?
Also die Nervenleitgeschwindigkeit ist dann verändert, also verlangsamt.
Und dann gibt es typische Muster, also wo man sagen kann, da muss irgendwie eine Narbe sein, da kommt der Impuls nicht genug durch? Oder?
Ist schon schwierig, das zu differenzieren, deswegen auch Ultraschall zusätzlich. Und dann kann man sehen, hat der Nerv irgendwo eine Narbe oder ist dort eine Schädigung eingetreten? Das kann man so jetzt von außen aufgrund der Angaben des Patienten nicht sicher sagen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, der Sache nochmal nachzugehen.
Herzlichen Dank an Michael Lichter aus Aalen und am Telefon ist Herr Mikkelsen aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Kurz, um die Problematik einmal zu schildern. Ich bin im April sehr grob im Skateboard gestürzt. Bin dann zu meiner Handchirurgin, die mir auch schon mal einen Ganglion entfernt hat, der eine Sehnennaht durchgeführt hat. Die hat mich dann der Verdacht auf eine TFCC-Läsion zum MRT geschickt. Dabei kam raus, dass ich nebenbei noch wahrscheinlich eine SL-Bandruptur habe. Ich habe halt keine Schmerzen, war jetzt dann im Krankenhaus und da möchte man jetzt eine Arthroskopie erstmal machen, um die SL-Instabilität und Dynamik zu testen, beziehungsweise jetzt mal zu sehen, was da in der Hand überhaupt los ist und danach möchte man eventuell eine Bonelli-Bandplastik durchführen.
Ja.
Meine Problematik ist, dass ich keine Schmerzen habe. Ich jetzt aber damit rechnen muss, da wahrscheinlich eine Statik halt ich davon tragen werde. Und ich bin jetzt sehr unsicher, ob ich das überhaupt machen sollte.
Ja, Sie hören sich an, als wären Sie ein junger Patient. Und deswegen ist das, 30, ja. Ja, ist das eine große
Sie
Problematik.
Erst mal erzählen, was da passiert ist. Also was bedeutet TSCC zum Beispiel?
Ja, also einmal haben wir im Handgelenk haben wir auch Strukturen, wie wir sie im Kniegelenk haben. Also da haben wir einen Meniskus und im Im Handgelenk haben wir auf der Ellenseite haben wir auch so ein Polster drin, was beim Unfall reißen kann. Das scheint aber nicht das Problem des Patienten zu sein. Er hat ein größeres Problem, wenn der Verdacht besteht auf eine Bandverletzung zwischen dem Kahnbein und dem Mondbein. Das ist sozusagen eine sehr schwerwiegende Sache, wenn das nicht behandelt wird. Die Frage ist eben, wie stark ist diese Bandverletzung? Gibt es verschiedene Grade, ob das komplett instabil ist? Sie haben jetzt im Moment keine Beschwerden.
War die Frage, Sie hatten keine Beschwerden.
Ja, er hatte keine Beschwerden. Dann ist es natürlich sehr schwierig, eine große Operation zu empfehlen. Auf der anderen Seite weiß man, wenn man diese Bandverletzung zwischen Kahnbein und Mondbein bei jungen Menschen viele Jahre unbehandelt lässt, dann kommt es durch diese Instabilität zu einer frühzeitigen Arthrose und Abnutzung des Handgelenkes. Gerade bei so einem jungen Mann ist das problematisch. Das ist eine schwierige Situation. Da sollte ein erfahrener Handchirurg aufgesucht werden und der sollte dann auch eine klare, ehrliche Aufklärung machen über beide Dinge. Einmal nichts machen, abwarten, dann aber in Kauf nehmen, dass eine Arthrose kommt und später ist nichts mehr zu machen und oder operieren.
Dank an Herrn Mickelsen. Alles Gute nach Berlin. Handchirurgie, Entzündung, Verletzungen, eingeklemmte Nerven. Das war unser Thema heute in der Sprechstunde. Dank allen Hörern, die uns angerufen haben. Dank auch an unseren Studiogast, Professor Peter Mailänder. Er leitet die Klinik für plastische Chirurgie und Handchirurgie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck. Herr Mailänder, herzlichen Dank, dass Sie da waren.